Test.
Jawohl.
Guten Morgen zusammen von meiner Seite. Hi. Heute kommt wieder so eine Predigt aus der Ecke Ratgeber, so kann man es vielleicht nennen. Genau, letzte Woche hatten wir eine starke Predigt über Evangelisation. Und ich habe heute so ein bisschen, der Bibel kann man so viel entnehmen, die gibt so viel her. Heute geht es um Herzgesundheit. Ich habe davon ja schon mal einen Teil gemacht, kann sich jemand daran erinnern? War jemand da? Genau, manche waren da. Die himmlischen Beta-Blocker, heute Teil 2, ist mir einfach nochmal wichtig geworden. Eigentlich haben wir als Gemeinde noch viele andere Themen anstehen, wirklich gute Themen, Finanzen und Endzeit, aber irgendwie, ich konnte mich nicht damit anfreunden, jetzt muss es nochmal das sein. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen. Mich bewegt es gerade sehr. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Heute geht es um unsere Pumpe, die wir hier drin haben, die einiges zu leisten hat, 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre lang. Und jetzt nochmal kurz zur Erklärung, was sind eigentlich Beta-Blocker? Das ist ein Arzneimittel, welches in Deutschland eigentlich mit am meisten verkauft wird und eingenommen wird. Das Herz reagiert ja auf alles Mögliche, bei Verliebtsein geht der Puls hoch, bei Angstzuständen geht der Puls hoch, aber auch durch ganz organische Vorgänge, wie wenn man zu fettig ist, zu viel isst, dann belastet das auch das Herz. Das Herz reagiert eigentlich immer mit, es ist immer mit dabei in all unseren Lebenssituationen und diese Arzneimittel, die schaffen es tatsächlich, den Puls runterzudrücken und den Blutdruck runterzubekommen. Das Stresshormon Adrenalin wird nicht so freigesetzt, wie es sonst der Fall wäre. Das ist für viele Menschen sehr hilfreich und das Herz wird einfach ruhig gestellt. Ich habe hier mal diese Grafik, hatte ich schon mal nur kurz zur Erinnerung. Hier sieht man die Einnahme von 1996 bis 2018, da endet sie. Und das sind Millionen Dosen, kann man sagen. Man muss praktisch diese Zahl hier nochmal 6 Nullen dranhängen. Sieht man, also es ist eine sehr große Zahl. Was hier ist das Deutschland? Oh, das ist Deutschland nur. Ich dachte, nee, ist nicht weltweit, sondern nur Deutschland allein, wie das Zeug eingenommen wird. Und da habe ich mich gefragt, Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss doch die Bibel oder muss doch Gott was dagegen zu setzen haben. Und was ich überhaupt nicht sagen will, ist, dass wenn man solche Arzneimittel nimmt, Arzneimittel überhaupt, dass man dann ein schlechter Christ ist zum Beispiel, gell? Oder ein Mensch zweiter Klasse. Das hat mir Gott wirklich ganz arg wichtig gemacht als die Hauptbotschaft am Anfang für euch. Wenn ihr krank seid, wenn da Krankheiten da sind, dann heißt das nicht, dass Gott euch weniger liebt als Menschen, die gesund sind. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber das ist immer wieder in unseren Köpfen drin. Ich kriege das auch mit. Ich habe es selber erlebt, als ich vor 10 Jahren so ein bisschen eine gesundheitliche Krise hatte, dass man das Gefühl hat, Gott hat einen verlassen. Und das ist aber überhaupt nicht so, weil Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also Jesus ist eigentlich am liebsten da zu finden, wo Sachen nicht in Ordnung sind, wo Menschen krank sind. Das war damals so zu biblischen Zeiten und es ist auch heute noch. Jesus ist da zu finden, wo Not ist und er möchte dir begegnen in deiner Krankheit und du bist kein Mensch zweiter Klasse und er liebt dich sehr. Ja. Und Schuldzuweisungen, da sind wir auch ganz schnell, die sind da auch nicht angebracht. Wenn wir manchmal von Leuten hören, dass sie krank sind, Krankheiten haben, dann suchen wir so schnell, was könnte denn da los sein, was könnten denn die Ursachen sein? Das haben die Jünger auch mal gemacht vor Jesus und Jesus hat sie dann ausgebremst. Moment mal, das liegt nicht an der Sünde dieses Menschen, das liegt auch nicht an der Sünde der Eltern, sondern es liegt einfach nur daran, dass Gott sich verherrlichen will durch diese Krankheit. Und das ist doch entspannt, was Jesus da macht. Er macht nicht mit bei der Ursachensuche. Es gibt übrigens ganze Bücher, wo man nachschlagen kann, aus welchen Sünden ergeben sich welche Krankheiten. Das ist auch nicht schlecht, aber das verleitet uns manchmal dazu, zu denken, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht, dass ich Migräne habe oder dass ich Bluthochdruck habe oder ja, genau. Das nur als Eingang, das wollte ich einfach mal uns weitergeben. Besser ist es doch, für diese Menschen zu beten oder für uns zu beten und an dieser Sache dran zu bleiben. Es gibt ja mehrere Arten von Heilung. Jesus hat diese Spontanheilungen vorangetrieben, einfach um das Reich Gottes zu demonstrieren. Er hat gesagt, du bist jetzt gesund, und dann war die Heilung da. Aber meint ihr nicht, dass eine Heilung, die durch eine Therapie entstanden ist oder durch Medizin, ist die nicht genauso viel wert? Ich finde schon. Meine Frau wollte mehrere Monate nicht auf mich hören, dass sie endlich eine neue Matratze braucht. Die ist schon so durchgelegen. Und sie ist da oft, das passt schon so. Aber gestern ist es so weit auf die Spitze getrieben worden, dass sie wirklich Rückenschmerzen hatte. Sie ist, das habe ich so noch nie gesehen, beim Spazierengehen so ein bisschen. Ja, und jetzt ist die Entscheidung gefallen. Die Bestellung ist raus. Die neue Matratze kommt. Und das ist doch auch eine Heilung, oder? Das ist doch durch Weisheit. Salomo war auch so jemand, der durch Weisheit einfach Sachen vorgegeben hat. Und wenn wir uns daran halten, dann sprost die Heilung. Okay, und das ist auch das Ziel meiner heutigen Predigt. Machen wir dieses hässliche Bild mal weg. Kurz als Rückblick. Wir hatten damals den Beta-Blogger 1. Es ist die Gelassenheit. Wir spielen ja manchmal gar zu gern selber Gott, obwohl wir einen Gott haben und ihm dienen. Spielen wir manchmal selber Gott und versuchen krampfhaft Sachen festzuhalten, die eigentlich gar nichts für uns sind. Die sind nicht für uns geeignet. Und wir machen uns die Hände blutig an dem Seil und halten fest. Und da gibt es einen schönen Spruch hier, Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Ihr könnt euch die Predigt nochmal anhören. Lassen wir doch Sachen los, die nichts mit unserer Berufung, mit unseren Zielen zu tun haben. Lassen wir Sachen los, die wir eigentlich gar nicht packen vom Gewicht her. Und spielen wir nicht länger selber Gott. So, dann hatten wir den Bitterblocker 2, das ist die Vergebung, auch ganz wichtig und aktuell in unserer Gesellschaft. So viele Menschen tragen anderen etwas hinterher, sind verstritten und haben eigentlich keine Kraft, haben nicht die Fähigkeit zu vergeben. Und Vergebung geht eigentlich, und die Unvergebenheit geht voll aufs Herz, kann man sagen. Es ist total ungesund, in Unvergebenheit zu leben. Das sieht man hier in Kolosser 3, Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Da sieht man richtig, das Wort krank steckt da mit drin. Vergesst nicht, dass der Herr auch euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, er hat gesagt, ich kann meiner Mutter nicht vergeben. Und er hat gesagt, doch, du kannst es, weil Jesus hat dir ja deine Schuld auch vergeben. Und dadurch werden wir fähig zur Vergebung. Verschwende keine Zeit, dich zu rächen bei irgendjemandem. Und lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Dieser Vers, der gilt nicht nur für Ehepaare, wird da immer gern zitiert, bei Eheseminaren und so, ist ja auch richtig. Aber genauso sollst du am besten den Ärger noch, bevor die Sonne untergeht, und die geht gerade früh unter, schon 17 Uhr rum, schon das Zeug weg und dem Vergebung aussprechen, einseitige Vergebung, vielleicht wenn der andere das gar nicht mitbekommt, manchmal geht nur einseitig zu vergeben, aber dann bist du es von deinem Herzen los und kannst durchatmen und der Puls geht runter. So, jetzt kommen wir zu einem neuen, der mir wichtig geworden ist, und zwar Prioritäten setzen. Priorität, das heißt eigentlich nichts anderes als etwas Vorrang geben. Kennt ihr dieses Bild hier? Diesem Teil sollte man besser Vorrang gewähren, sonst wird's gefährlich. Und da sind wir auch mitten im Thema. Es ist gefährlich, wenn unser Leben ungeordnet ist und wir geben eine Sache nicht den Vorrang. Wenn alles die gleiche Priorität hat, dann herrscht Chaos in unserem Leben. Und dann kommt es schnell dazu, dass wir nicht mehr uns selber leben, sondern dass wir gelebt werden. Dann bist du nicht mehr der Steuermann, sondern die Umstände steuern dich. Genau, und geht es dir auch so, dass du so viele Menschen triffst, die stöhnen, dass sie so viel haben? Ich habe das auch schon gemacht. Wenn mich jemand fragt, kannst du mir beim Umzug helfen? Oh, mein Leben ist eigentlich voll. Ich pack das. Es ist so viel. Ich habe so viele Bälle in der Luft. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle auffangen soll. Oder ich treffe Menschen, die voreilige Zusagen machen, die sagen einfach ja, und man sieht aber genau, eigentlich dem seinem Leben ist eh schon so chaotisch, eigentlich passt es doch gar nicht mehr von der Fülle her rein. Und deswegen hier ein Bibelvers: Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wo steht es eigentlich? Epheser 5, 17. Und was mich da begeistert, ist dieses: Seht nun sorgfältig darauf. Wir kriegen hier die Aufgabe, sorgfältig auf unser Leben auf mein eigenes Leben zu sehen. Hier geht es gerade nicht um andere, sondern hier geht es um mein Leben. Ich soll sorgfältig auf mein Leben schauen, wie ich es führe. Nicht als Unweise, sondern Weise. Und die Zeit auskaufen, gut, kann man so übersetzen, vielleicht die Zeit richtig einteilen oder die richtigen Schwerpunkte, Prioritäten setzen. Kann das tatsächlich ein Beta-Blogger sein? Kann das tatsächlich uns helfen, dass wir zur Ruhe kommen, Prioritäten zu haben? Ich glaube schon. Ich habe das für mich mal im Urlaub gemacht und da nehme ich euch kurz mit rein, eine kleine Tabelle. So, und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, ich gehe mal hier rüber, dass ich es besser sehe, habe ich einfach mal geschrieben, was sind meine Verantwortungsbereiche, die ich im Moment habe? Ich bin vierfacher Vater. Und das ist wirklich ein richtig toller Job. Da gerät man ja so rein und hat eigentlich kein Rückgaberecht. Die Kinder sind da und dann sind sie da. Aus der Nummer kommt man nicht so schnell wieder raus. Aber auch so schön, wenn man sieht, wie sich die Kinder entwickeln, wie Gott sie mit Gaben ausstattet. Ja, das ist mega. Dann bin ich Ehemann, schon 17 Jahre, auch ein Verantwortungsbereich. Dann habe ich einen Beruf, 40 Stunden die Woche, den Fachbereichsleiter bei uns im Büro in der Bauphysik als Ingenieur. So, dann bin ich auch noch Hausbesitzer. Das habe ich mir, glaube ich, auch nicht so richtig überlegt damals, was das eigentlich mit sich bringt. Es ist schön jetzt, dass man ein eigenes Haus hat und einen Garten, aber das hat man auch einen Verantwortungsbereich. Dann komme auch noch ich, weil ich muss ja auch noch nach mir gucken, Körperpflege, ich muss schlafen, ich brauche Fitness, also Hobbys, muss gucken, dass ich gesund bleibe vom Körperlichen her, auch nicht zu unterschätzen. Dann bin ich in der Gemeindeleitung tätig hier, das kann für dich vielleicht die Kleingruppe sein, dein Dreamteam. Dann gibt es ja auch noch meine Beziehung zu Gott, also mit ihm hat ja sowieso alles angefangen. Wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es mich nicht, von daher ist das von der Priorität, müsste schon ziemlich weit nach oben angesiedelt werden. Was ist mir noch eingefallen? Ach so, ja gut. Es muss ja auch noch was geben in meinem Leben, wo Unvorhergesehenes noch reinpasst. Wenn gerade mich jemand fragt, ob ich ihm beim Umzug helfen kann, das kommt ja auch immer wieder vor, dann ist sowas hier, diese Zeile für meinen Nächsten, also Zeit für meinen Nächsten zu haben. So, jetzt habe ich die Prioritäten mal verteilt. Die Beziehung zu Gott, finde ich, ist die Nummer eins, weil ohne ihn geht gar nichts. Dann gibt es nicht mal mich und danach komme ich. Hättet ihr das auch so gemacht? Also ihr könnt das ja mal in Gedanken, vielleicht geht das jetzt nicht während der Predigt, aber nehmt es doch mal mit und macht auch mal so eine Aufstellung. Das tut echt mal gut, was man eigentlich so für Baustellen hat. Ich habe mir überlegt, das muss ja eigentlich vor der Ehe kommen, weil wenn ich nicht nach mir gucke, und ich stagniere und breche zusammen, dann hat meine Frau und meine Kinder auch nichts mehr von mir. Dann geht es weiter. Ich bin danach erstmal der Ehemann für meine Frau. Das habe ich ihr versprochen, die Treue und dass ich das Leben mit ihr teile. Dann kommen meine Kinder dran. Die kommen noch, finde ich, vor dem Beruf. Weil wenn ich den Beruf mal wechsle, der wegbricht, dann sind meine Kinder trotzdem noch da. Und ich hab sie lieb und versorge sie. Dann kommt der Beruf, der finde ich, muss leider vor der Gemeinde kommen. Sorry, Jürgen, wenn du die Predigt nachhörst. Ja, ist ja ganz logisch, weil das ja auch die Quelle unserer Versorgung ist. Von daher muss die eine Priorität höher noch sein. Ja, man könnte sich fragen, wenn es dann keine Gemeinde mehr gäbe. Ja, also, das sind mal meine Überlegungen. Ich nehme euch mit rein. So, dann kommt die Gemeindeleitung. Die kommt vor Haus und Garten. Absolut, so habe ich mich entschieden. Dann kommt Haus und Garten, da muss man auch einiges tun. Und dann kommt die Reserve. So, und jetzt habe ich mal die Stunden pro Tag aufgeschrieben, die ich da eigentlich rein investiere. Das wäre so mein Wunsch. Hier habe ich angefangen, viermal jedes Kind eine halbe Stunde, komme ich auf 2 Stunden pro Tag. Also man sagt ja, es ist weniger gut, mit dem Kind 4 Stunden zu verbringen und ist aber halb abwesend mit dem Handy in der Hand. Besser eine halbe Stunde richtig intensiv pro Tag ist völlig ausreichend. Das schätzen die Kinder sehr. So habe ich das jetzt mal gemacht. Dann mit meiner Frau abends ist das so eine Qualitätszeit. Klar, man lebt natürlich das ganze Leben, den ganzen Tag hat man sich, aber so eine richtige Qualitätszeit haben wir abends, wenn wir uns austauschen über den Tag und so weiter. Beim Beruf bin ich auf 8,5 gekommen. Ich habe einen 8-Stunden-Tag zu bewältigen und fahre dann auch noch zweimal eine Viertelstunde. Mehr geht auch gerade nicht. Ich mache nicht viele Überstunden in dieser Lebensphase und das ist auch so genial, was ich für einen Arbeitgeber habe, der das toleriert und mitmacht. Genau. Dann habe ich mir gedacht, die Hausmeistertätigkeit, die ist für mich auch so ein richtiger Ausgleich. Die ist ein guter Ausgleich. Wenn ich jeden Abend eine halbe Stunde an 5 Werktagen arbeite, das muss sein. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, den Stuhl reparieren. Wenn der Hausmeister fehlt, dann geht daheim alles nur abwärts. Das ist ganz wichtig. Und dann am Samstag, das ist so ein typischer Hausmeistertag, am Samstag muss man einfach was am Haus machen und am Garten. Und wenn ich das durch 6 Tage teile, dann ist das pro Tag im Durchschnitt ungefähr eine 1,5 Stunden. Also am Sonntag will ich nichts am Haus machen. Deswegen nochmal 1,5 Stunden so im Durchschnitt. Der Thomas, der kriegt 8 Stunden Schlaf und dann möchte ich gerne noch am Tag ein bisschen Sport machen. Ich möchte auch manchmal gerne abends einfach für mich noch eine Stunde, noch ein bisschen spazieren. Einfach Zeit für mich, sonst funktioniere ich nicht richtig. Genau. Und wenn man sich rasiert und im Bad ist, da geht auch ganz schön Zeit drauf. Also man denkt immer nur, Frauen brauchen lange im Bad. So, die Gemeindeleitung so im Schnitt eine halbe Stunde pro Tag ist es Gebet für die Gemeinde und Nachrichten, E-Mails und so weiter. Macht mir auch großen Spaß. Dann, das ist natürlich auch nicht so leicht zu sagen, Beziehung zu Gott habe ich natürlich 24 Stunden. Den Seinen gibt es der Herr sogar im Schlaf. Aber so eine richtige Qualitätszeit wäre eigentlich mein Wunsch. Eine Stunde mit Bibel lesen, mit Gebet und einfach soaking, chillen und so weiter. Das kann man natürlich auch während der Arbeitszeit vielleicht nicht, aber auf den Autofahrten kann man das umverteilen. So. Und dann kommt eine erstaunliche Summe raus von 24,5 Stunden. Der Tag hat 24, ergibt sich für die Reserve schon mal minus 0,5. Das heißt, das sind dann die Menschen, die sagen, oh, bei mir ist so viel, ich kann dir nicht helfen oder ich habe eigentlich, ja, wenn man jetzt keine Prioritäten hat, dann rutscht alles Mögliche rutscht mit rein. Ich habe hier mal einen Kreis drum gemacht. Vielleicht ist es gut, dieser Kreis ist geschlossen, das ist im Moment mein Leben und wenn da jetzt Sachen rein wollen, dann müssen die stark geprüft werden. Ich habe hier mal den Pool hingeschrieben, ich habe schon mal in der Predigt erzählt, wir haben uns vor 2 Jahren einen Pool gekauft und das war, der passt, hat nicht in unser oder in mein Leben reingepasst. Ich habe das Ding völlig unterschätzt. Ich meine, die Kinder haben gern drin gebadet, aber ich musste, das Wasser war mir ständig grün, ich musste noch eine Heizung kaufen, immer das Laub raus und also wirklich wie ein Haustier oder wenn du dir vornimmst, noch ein Boot dir anzuschaffen, überlegst dir gut, ob es dein Leben hergibt oder noch ein neues Ehrenamt oder das ist sowas Unvorhergesehenes, haben wir gerade auch im Haus, meine Schwiegeroma braucht jetzt mehr Pflege und das bringt einiges mit sich. Und wenn der Kreis geschlossen ist und ist aber alles ausgereizt, wenn keine Reserve da ist, dann wird es turbulent. Was will ich jetzt damit sagen? Wir sind ja beim Thema Beta-Blocker. Mein Wunsch wäre, dass ich der Steuermann bin in meinem Leben, dass nicht alle anderen Leute und Sachen mich steuern, dass mein Leben gelebt wird, sondern dass ich das Sagen habe. Und ich habe die Verantwortung, ich kann mir das selber einteilen und mach das doch mal für dich, vielleicht heute Nachmittag oder die Woche. Schau doch mal, worauf willst du einen Schwerpunkt legen? Jetzt sind wir wieder bei dem Bild von dieser U-Bahn von vorhin. Oh nee, da gehe ich nicht zurück. Das dauert so lange. Also, ja, wenn es ist gefährlich, wenn die Prioritäten nicht geordnet sind, dann ist es gefährlich für dich, weil dann leidet plötzlich die Beziehung zu deinem Ehepartner. Wenn du da nicht aufpasst oder deine Beziehung zu Gott noch wichtiger, wenn es da, das ist ja belastbar, so eine Beziehung, aber wenn das über lange Zeit so geht, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind, dann wird es gefährlich und dann geht das Stresslevel hoch und dann ist es ungesund. Also bete doch zusammen, dass du Reserven übrig hast. Es ist so schön, wenn noch 20% vom Tag frei ist und du kannst Gott fragen, was mache ich denn mit dieser Zeit jetzt noch? Wem kann ich denn die schenken? Ja. Habt ihr das verstanden? War das verständlich soweit? Ja, schönes Nicken, das freut mich. Dann kommen wir zum Beta-Blocker 4. Es ist genug, Genügsamkeit, die Genügsamkeit. Denn wenn ihr jetzt noch die Tabelle vor Augen habt, so ein Haus und so ein Garten, da kann man ohne Ende Zeit reinbuttern, nämlich dann, wenn die Ansprüche so hoch sind. Stell dir vor, du hast noch kein, dein Garten ist noch nicht, deine Einfahrt ist noch nicht gepflastert, aber alle Nachbarn um dich herum haben tolles High-End-Pflaster und schön angelegt. Dann kommt dann gewisser Druck auf dich, dass du vielleicht deine Einfahrt auch mal pflastern solltest. Und so leben wir in Deutschland in einem ziemlich hohem Niveau. Und wenn man da nicht aufpasst, dann steckst du Zeit und Kraft in dein Haus, in deinen Garten oder in deinen Beruf. Das ist auch so ein Feld. Wie viel ist eigentlich genug? Und davon handelt der Beta-Blocker 4, die Genügsamkeit. Und dazu möchten wir jetzt mal eine kleine Anekdote hören von Heinrich Böll, gelesen von Manuel Stahl.
In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grüne See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick, noch einmal, klick. Und da aller guten Dinge drei sind und sicher, sicher ist, ein drittes Mal, klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet. »Sie werden heute einen guten Fang machen«, sagt der Tourist, Kopfschütteln des Fischers. »Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist«, Kopfnicken des Fischers. »Sie werden also nicht ausfahren«, Kopfschütteln des Fischers, steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen, nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Oh, Sie fühlen sich nicht wohl? Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft gesprochenen Wort über. Ich fühle mich großartig, sagt er. Ich habe mich nie besser gefühlt. Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. Ich fühle mich fantastisch. Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. Aber warum fahren Sie dann nicht aus? Die Antwort kommt prompt und knapp. Weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal auszufahren brauche. Ich habe 4 Hummer in meinen Körben gehabt, fast 2 Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer, endlich erwacht, haut jetzt auf und klopft dem Touristen auf die Schulter. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührender Kümmernis. »Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug«, sagt er, um des Fremden Seele zu erleichtern. Der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. »Ich will mich ja nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten mischen«, sagt er. »Aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie würden 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das einmal vor!« Der Fischer nickt. »Sie würden«, fährt der Tourist fort, »nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja an jedem günstigen Tag, 2, 3 Mal, vielleicht 4 Mal ausfahren. Wissen Sie, was geschehen würde?« Der Fischer schüttelt den Kopf. »Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in 2 Jahren ein zweites Boot, in 3 oder 4 Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit 2 Booten oder dem Kutter könnten Sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden Sie 2 Kutter haben. Sie würden«, die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme, »Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber herumfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann«, wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seine Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. »Und dann«, sagt er, aber wiederum verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie einem Kind, das sich verschluckt hat. Was dann? Fragt er leise. Dann, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber das tue ich ja schon jetzt, sagt der Fischer. Ich sitze beruhigt am Hafen und döse. Nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört. Daraufhin zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hatte auch er einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein wenig Neid.
Kleiner Applaus für den Leser. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Die Geschichte spricht für sich. Genügsamkeit. Vielleicht kannst du mal dein Leben überdenken. Sind die Pläne vielleicht manchmal zu groß? Ich habe zwei Bibelverse, die das noch untermalen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Oder der zweite Vers, seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und will nicht von dir weichen. Das ist heute mal so eine Predigt, das kann man heute so predigen und am nächsten Sonntag könnte man wieder predigen, sei fleißig. Die Bibel gibt es alles her, aber in dem Zusammenhang heute mit Beta-Blocker, mit Gesundheit, mit innerer Ruhe und Frieden, finde ich, kann man sowas ruhig mal sagen. Könnte das Heilung vielleicht für dein Herz sein? Hast du diesen Spatzenglauben, dass auch wenn du die Karriere leider nicht noch ein Stück höher gehst, dass Gott dich trotzdem versorgt? Dieser Mann im Boot, der hat mich erinnert an Jesus. Jesus hat ja auch im Boot geschlafen, im Sturm, habe ich so eine Parallele gesehen. Mach es wie Jesus, schlafe auch im Sturm. Apropos Ausruhen, da sind wir beim fünften Beta-Blocker, den ich gefunden habe. Pausen machen, ruh dich mal aus. Das kann man natürlich wunderbar, wenn man die anderen Punkte vorher beachtet hat, die Prioritäten richtig gesetzt und genügsam geworden ist. Wir kennen ja alle die große Pause als Christen, dass wir Sonntag, den Sabbat, dass wir einfach uns da ausruhen, klappt nicht immer. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen oder in unserer Gesellschaft fehlt irgendwie der Sinn, sich auch mal unter der Woche auszuruhen. Nicht nur nachts, weil die Nacht reicht irgendwann auch nicht mehr aus, wenn der Tag so vollgestopft ist. Ich sehe überall in der S-Bahn auch, und wenn man rumläuft, sieht man Leute mit Red Bull-Dosen oder Kaffeebechern, aber dass mal jemand ein Nickerchen macht, das sieht man eigentlich kaum noch. Wir sind irgendwie so aufgepeitscht und das Leben muss laufen, das Hamsterrad muss angetrieben werden und die Bibel sagt uns da was anderes und auch die Schöpfung. Schauen wir mal kurz auf das Herz. Ich habe euch hier einen Herzschlag mitgebracht. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe in dem Buch gelesen, dass das Herz am Tag 15 Stunden Pause macht. 24 Stunden hat der Tag. Das Herz ruht sich 15 Stunden aus. Ich konnte es gar nicht glauben. Und 9 davon schlägt es. Aber das muss man ein bisschen genauer reinzoomen. Nämlich so ein Herzschlag, der macht, also eine Sekunde hat ja 1000 Millisekunden. Und so ein Herzschlag, der macht nur 300 Millisekunden aus und den Rest hier in dieser Phase sind eigentlich 700 Millisekunden, wo das Herz sich ausruht. In dem Moment, wo es sich nämlich ausruht, saugt es neues Blut an und im Pumpschlag tut es das durchpumpen. Und das ist doch ein schönes Bild dafür, habe ich gedacht, dass wir, wenn unser Herz immer wieder Pausen macht, das gilt übrigens für einen Pulsschlag von 70, ja, muss man dazu sagen, unser Herz hält 80, 90, 100 Jahre lang durch, weil es sich immer wieder ausruht. Und davon können wir doch lernen. Oder kleine Pausen zwischendurch machen munter. Man hat schon früh in den USA in der Armee festgestellt, wenn die Soldaten ihre schwere Ausrüstung für ein paar Minuten pro Stunde ablegen und dürfen sich ausruhen, dann kommen sie am Ende des Tages fast doppelt so weit, als wenn sie komplett durchschuften. Das ist ja eigentlich auch klar. Kleine Pausen machen munter oder im Kraftsport. Jeder, der ins Fitnessstudio geht und trainiert, weiß, er braucht zwischen jedem Satz eine kleine Pause. Und die modernen Fitnessgeräte, Kennt ihr vielleicht, da steht am Ende, wenn dein Training fertig ist, wie viel Gesamtgewicht du heute transportiert hast. Und da bin ich manchmal echt erstaunt, wenn du dann eine Dreiviertelstunde trainiert hast, irgendwie mit den Hanteln, dann steht am Ende da, du hast 2,5 Tonnen heute bewegt in diesen anderen. Und ich denke, huch, krass, das hätte ich mit einem Mal noch nie geschafft. Ganz logisch. Also, was ich sagen will, schon in der Schöpfung sehen wir, dass kleine Pausen richtig gut sind. Mach es doch wie dein Herz. Ruhe dich immer wieder aus, erlaube Müdigkeit. Ich finde, das ist auch, wir sind manchmal so durch unsere Aufputschmittel, wir brauchen immer Action und kommen gar nicht zur Ruhe. Aber lass deinem Körper doch mal einfach Zeit, müde zu sein und sich auszuruhen. Powernaps und Schlüsselschlaf. Denn wer schneller lebt, ist früher fertig. Und der letzte, ich habe noch 3,5 Minuten. Toll, wie die Zeit da abläuft. Der Beta-Blogger 6. Das ist noch so ein kleiner Tipp. Einfach, der hat mir geholfen. Wenn man jeden Tag für sich nimmt und nur auf das Heute schaut, dann ist das echt ein Mittel gegen Sorgen. Das entspannt. Wir hängen manchmal gern an der Vergangenheit oder sind schon in der Zukunft drin und verpassen manchmal das Jetzt und Heute. Kinder können das, die leben im Heute, im Jetzt. Und am schönsten sieht man das an der Sanduhr. Die Sanduhr hat ja oben. Oben ist das Potenzial, das, was noch kommt. Es muss hier durch diesen engen Hals und unten, das ist unsere Vergangenheit. Und das hat mir im Urlaub, hat mir dieses Bild so geholfen. Ich bin nämlich so ein Typ, ich habe versucht, jahrelang versucht, immer so viel wie möglich durch diesen engen Hals durchzubekommen, so viel wie möglich in den Tag an To-Dos rein. Und dass dieses Röhrchen aus Glas dann schier zu zerplatzen droht. Manchmal drücken wir sogar noch oben drauf auf den Sand, damit so viel wie möglich durchgeht. Und das ist absolut nicht gut. Sehen wir es doch entspannt und lassen einfach die Körner durchrieseln. Und jeder Tag hat nun mal nur 16 Wachstunden. Und da passt nur eine gewisse Menge durch. Das hat Gott so vorgegeben und das ist auch gut so. Wir sollten aufhören, die Tage immer so voll zu packen. Und konzentrieren wir uns doch auf das Jetzt. Wir wissen noch nicht, was da oben noch alles kommt. Menschen haben kaum einen Einblick. Die Bibel verrät uns etwas und Gottes Geist verrät uns manchmal, was kommen wird. Aber so richtig Einblick haben wir nicht. Und wir können auch hier dran nichts mehr ändern. Was hier durch ist, ist durch. Ja, weine nicht über vergossene Milch, so heißt ein altes Sprichwort. Vielleicht hilft es dir auch, die Vergangenheit loszulassen. Du hast die Entscheidung nun mal so getroffen. Deine Berufswahl ist nun mal so, aber mach doch nicht daran rum, sondern konzentriere dich auf das Heute. Denn Jesus sagt, darum ängstigt euch nicht für morgen. Also steht ja sorgt, aber das Wort kann man eigentlich übersetzen mit ängstigt. Sorge dich nicht ängstlich um morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, sagt Jesus, ein sehr weiser Mann. Und wir sollten uns das zu Herzen nehmen. Und noch eine andere Stelle, die es unterstreicht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Gebet heißt nicht und versorge uns morgen und in alle Ewigkeit, sondern es geht um das Heute. Wir können nur das Brot von heute essen, das von morgen noch nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht planen sollen, ihr versteht mich richtig, aber die Tendenz ist manchmal so, dass wir zu sehr vorausschauen wollen, alles absichern wollen, aber der Herr wird uns versorgen. Und ja, ich schließe mit einer kleinen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Tatsächlich passiert, hat eine Frau mit 4 Kindern. Die waren sehr arm und der Mann ist dann tatsächlich auch noch krank geworden und konnte das Geld, das Brot nicht mehr verdienen. Und sie hat sich so viele Sorgen gemacht. Sie konnte einfach nicht auf Gott vertrauen. Sie hat sich Sorgen gemacht, was mit den Kindern wird, wo sie ihr Essen, ihr Trinken hernehmen sollen. Und irgendwann war sie so verzweifelt und hat sich mit den Kindern ins Bett gelegt. Die haben sich schon gewundert, warum es sich am Vormittag schon wieder ins Bett legt, und sie hat den Gashahn von der Gasheizung aufgedreht, hat das Gas aber nicht angezündet und wollte so, am besten hat sie gedacht, dem Leben ein Ende bereiten, sodass diese Sorgen aufhören. Und sie hört das Ausströmen des Gases und hat aber dann bemerkt, dass im Nachbarraum dass noch das Radio lief. Sie hat vergessen, das Radio auszumachen und hat gesagt, stehe ich nochmal auf? Ach nein, das ist doch jetzt egal, lass das Radio laufen. Und dann kam im Radio ein altes Kirchenlied und das geht folgendermaßen: Was für ein Freund ist Jesus. Alle unsere Sünden, unseren Kummer trägt alleine er. Was für eine Gunst, alles im Gebet zu Gott zu tragen. O, welchen Frieden wir verscherzen, o, welchen Schmerz wir sinnlos leiden, weil wir nicht alles im Gebet zu Gott hintragen. Und sie hat dieses Lied gehört und hat gedacht, Moment, ich habe ja noch gar nicht alle meine Sorgen zu Gott gebracht. Diese Option habe ich doch noch. Und ist aufgestanden, hat den Gashahn zugedreht, hat alle Fenster aufgemacht. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass sie sich noch so eines schönen Lebens danach erfreuen konnte. Der Mann ist wieder gesund geworden, konnte wieder den Unterhalt verdienen. Die Kinder haben Berufe erlernt. Und sie denkt immer wieder an diesen Tag zurück. Wie konnte sie nur so dumm sein, diesem Leben ein Ende machen zu wollen? Weil Gott versorgt uns doch. Und ich fand es so bewegend, diesen letzten Satz. Welchen Frieden verscherzen wir eigentlich? Oder welchen Schmerz erleiden wir sinnlos, weil wir nicht alle unsere Sorgen im Gebet zu Gott tragen? Damit möchte ich schließen, möchte einfach auch, dass wir vielleicht aufstehen zusammen und ins Gebet gehen. Ja. Ja, lieber Vater, das wollen wir hören und wollen uns davon inspirieren lassen und dich um deine Gnade bitten, Herr, dass wir das umsetzen können. Ja, wir sollen uns keine Sorgen machen, die machen uns krank. Ja. Und du bist doch derjenige, der für uns sorgt. Und ich bete, Herr, für meine Geschwister und für mich, dass wir das kapieren, dass wir aufhören, angstvoll in die Zukunft zu schauen, dass wir im Jetzt leben, die Zeit genießen, die du uns schenkst, weil wir haben doch eh alles geschenkt bekommen. Warum versuchen wir, alles krampfhaft festzuhalten, was wir eh nur geschenkt bekommen haben? Denn wir sind nackt auf diese Welt gekommen und werden auch wieder nackt gehen. Danke, Jesus. Brenn uns das so richtig ein, dass wir aufhören, uns Sorgen zu machen. Hilf, dass wir Pausen machen können. Erinnere uns daran, dass wir unseren Körper nicht misshandeln. Und schenke auch diese Genügsamkeit, dass wir Grenzen setzen und es nicht übertreiben mit den Dingen dieser Welt. Hilf uns, Prioritäten zu setzen, dass du an erster Stelle stehst, Herr. Weil es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach deiner Gerechtigkeit, nach deiner Gnade, dann wird alles andere auch passen. Danke, Vater. Und hilf uns auch und zeig uns, wo wir in Unvergebenheit leben, dass wir das auch loslassen können, diesen Ärger, der uns selber krank macht. Hilf uns zu vergeben, weil du uns auch so viel vergeben hast, Jesus. Ja, und so bete ich einfach für uns, Herr, dass wir eine Gemeinde sind mit Menschen, die nicht auf dem Zahnfleisch dahergekrochen kommen, sondern dass wir Menschen in dieser Gemeinde sind, die Reserven haben, die da Platz haben, um deinen Willen zu tun. Doch das setze ich frei in deinem Namen, Jesus, dass da Ordnung herrscht und nicht Chaos und dass da Gesundheit da ist und Wohlergehen. Danke, Vater. Danke, Vater. Und dass wir Krankheiten tragen können mit deiner Kraft, solange bis du uns heilst. Danke dafür, Jesus. Amen.